Hallo ihr Lieben, hier ist nun der zweite Teil in unserem Open Spirit Talk Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Christoph Collin und dem Thor Alexander, beides Bitcoin-Fans, genauso wie ich, und mit weiteren Informationen, auch in der Verbindung zum Thema Bitcoin und Auswandern und Investieren. Also viel Spaß dabei.
Ja, lieber Alexander, ich wollte jetzt noch einmal, nachdem du vorher viel eingegangen bist auf die Thematik Banken, Börsen und so weiter, wollte ich dich jetzt noch fragen, was mich sehr interessiert aus deiner Sicht zu dem Thema, was würdest du sagen, bedeutet investieren in Bezug auf den Bitcoin? Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, es ist eigentlich Geld, was heißt es jetzt, in Geld investieren? Ja? Investiere ich in Projekte, investiere ich in Geld? Was meinst du dazu?
Ja, sag mal, du hast jetzt den Begriff Geld verwendet. Da muss man erstmal die Frage stellen, was ist denn überhaupt Geld? So, das erkläre ich in meinem Buch, aber die meisten sagen mal, wenn du die fragst, was Geld ist, deswegen erzähle ich das auch, Geld hat drei Funktionen. Ne? Du hast quasi Wertspeicher, extrem bei Gold. Du kannst es als universelles Tauschmittel verwenden im Währungsraum. Außerhalb des Währungsraums ist es nicht mehr universell. Und du hast, Geld ist Wertmaßstab. Wertmaßstab bedeutet, ich habe eine Bezugseinheit, in der ich zum Beispiel das Glas Wasser kann ich in Geld ausdrücken. Ist von mir aus, sagen wir mal, 1 Euro. Und dann habe ich hier einen Stift, der ist 2 Euro wert. So, das heißt, ich brauche 2 Glas Wasser, um die gegen den Stift zu tauschen, weil der ist aus Metall. So, und somit habe ich, ohne Geld zu nutzen, habe ich eine Möglichkeit, Werte miteinander zu tauschen. So, und in Bitcoin investieren würde ich einfach mal so frech behaupten, investiere am besten in deine Bildung und versuche zu verstehen, was Geld ist und was Bitcoin ist. Und von mir aus auch, was Gold ist, was Euros und Dollar sind, was der Unterschied zwischen Geld auf deiner Kreditkarte und Geld in deiner Hosentasche ist. So, und deswegen, das ist einfach nur ein Wertspeicher. Es gibt zum Beispiel in den USA war bis Mitte der 60er Jahre in den Oststaaten waren Muscheln eine Parallelwährung gewesen. Muscheln, neben US-Dollar. So, das heißt, Indianer und aber auch Geschäfte und so weiter haben Muscheln gegeneinander quasi getauscht und das wie US-Dollar verwendet. So, und wenn du investierst, dann du investierst nicht in Bitcoin, du investierst nicht in Gold, sondern du tauscht einfach einen Wert in einen anderen Wert, der wahrscheinlich beständiger ist. Und dann hängt aber auch immer der Wert dieser Sache von der Umgebung ab. Das Glas Wasser in der Wüste ist sehr, sehr wertvoll. Hier bei uns geht so. Okay, in der Trockenzeit ist es wertvoller, aber in der Regenzeit halte ich es raus, kann ich Regenwasser trinken. Und hier gibt es keine Chemtrails. Das heißt, ich kriege hier sauberes Regenwasser vom Himmel.
Also du bist eigentlich im Prinzip auf den Bereich Markt und Bedürfnisse. Ne?
Du kannst, Geld wird ja immer, Geld ist ja, gibt es verschiedene Theorien, wann und wie Geld entstanden ist. Aber Geld kannst du, ist sinnvoll, wenn du spezialisierte Arbeit hast. Das heißt, der eine beschlägt dir dein Pferd, der andere züchtet Pferde. So, und welche Arbeit davon ist wahrscheinlich wertvoller? Also wahrscheinlich kaufst du das junge Pferd, ist wertvoller als jetzt das Pferd beschlagen lassen. So, und das musst du irgendwie miteinander verrechnen, die Arbeiten, weil das Pferd kaufst du zuerst, da gibst du irgendjemandem Geld. Und später, wenn du selber Hufschmied bist, kommt er erst wieder zu dir und lässt seine Pferde, die er dir nicht verkauft hat, von dir beschlagen. Das heißt, irgendwann in den nächsten Jahren, Monaten, hast du die Chance, das Geld, was du ihm gegeben hast, wieder zurückzubekommen. Der kann aber auch irgendwo anders hingehen. Mhm. Er kann aber auch seine Pferde nicht beschlagen. So, und deswegen, das Geld ist ein universelles Tauschmittel. Und das ist das, wofür es wir am häufigsten nutzen. Also einer zum und bei Bitcoin ist es momentan so, weil viele auf die Wertsteigerung des Bitcoins hoffen, da ist eher die Funktion des Wertspeichers, ähnlich wie bei Gold und
Okay.
den Edelmetallen.
Ich sehe das ja sehr, sehr ähnlich wie du. Also wir sind uns da extrem, extrem nah. Was mich irgendwie schon fast zur nächsten Frage automatisch leitet über deine Aussage. Es gibt, wenn man sich mit dem Thema Bitcoin beschäftigt, immer wieder einen Parameter oder ein Wort dabei, was viele nicht wirklich verstehen. Und da wollte ich dich fragen, vielleicht kannst du da ein paar Worte aus deiner Sicht wieder dazugeben. Und zwar die Frage wäre, was bedeutet eigentlich Zeitpräferenz?
Das Wort Zeitpräferenz ist, sagen wir mal, ein bisschen stärker in den Bitcoin-Raum gekommen durch das Buch der Bitcoin-Standard von Seyfeddin Amun, oder ich kriege den Namen immer nicht richtig ausgesprochen. So, und dem zugrunde Zeitpräferenz bedeutet, beispielsweise, du fängst Fische. So, dann die Fische fängst du und abends isst du sie. So, und jetzt könntest du, sag mal, weniger Zeit verwenden, um Fische zu fangen. Du gehst halt nicht 8 Stunden Fische fangen, sondern du gehst halt nur 4 Stunden Fische fangen. Fängst du mathematisch betrachtet nur die Hälfte. So, und die andere 4 Stunden nutzt du aber, um deine Fangmethoden zu verbessern. Das heißt, du hast vorne einen Stock mit einem Stück Schnur und einem Haken dran und du baust dann von mir aus ein Netz in den 4 Stunden.
Das ist das, was du vorhin schon erwähnt hast mit dem mehr Wissen aneignen.
Nee, du tust jetzt auf was verzichten, um in der Zukunft mehr zu haben. Das heißt, du gibst jetzt nicht alles aus, deine Zeit tust du in irgendwas investieren, wo du irgendwann in der Zukunft den Nutzen hast. Es gibt da so ein interessantes Experiment mit Kindern mit Marshmallows. Ich übersetze es jetzt mal in Schokolade. Und dann hat man kleinen Kindern gesagt, okay, du hast jetzt hier eine Tafel Schokolade, ich gehe jetzt raus, ich komme in ein paar Minuten wieder rein. Und wenn du die Tafel nicht aufgegessen hast, kriegst du nachher noch eine weitere Tafel. Das heißt, du hast zwei. So, und Kinder, die ungeduldig waren, haben die aufgegessen. Und Kinder, die quasi sich beherrschen konnten, haben die nicht aufgegessen. So, und ein Professor hat das dann noch weiter untersucht. Was ist denn aus den Kindern geworden, die alles immer gleich verbraucht, alles gleich aufgegessen haben, gleich konsumiert haben und denen, die quasi mal ein bisschen verzichtet haben, um später mehr zu bekommen? Und die, die verzichten konnten, waren erfolgreicher. Das waren dann studierte Leute. Weil wenn du überlegst, du gehst zur Schule, du kannst danach eine Lehre machen, verdienst gleich Geld. Oder du studierst 5 Jahre, manche studieren, sind ewige Studenten. So, und irgendwann danach kriegen die Geld. Wenn sie Ärzte werden, ist ja noch extremer. Die studieren dann 5, 6 Jahre, dann müssen sie noch als Assistenzarzt arbeiten und dann dies und jenes. Und bis die das erste Mal richtig Geld verdienen, sind die 30. Da haben die anderen, die Schulabbrecher und die Leute, die eine berufliche Ausbildung nur gemacht haben, die haben dann schon 2 Kinder und 2 Autos und zahlen schon ihr Einfamilienhaus ab. Jetzt übertrieben ausgedrückt, heute nicht mehr, aber früher. So, das
Abzeichen.
heißt, wenn du quasi dich zügeln kannst, wenn du dich zurücknehmen kannst, kannst du in der Zukunft mehr haben. So, und Zeitreferenz kann man natürlich auch mit Bitcoin, mit Krypto machen. Wenn du jetzt, sagen wir mal, pro Monat 3000 Euro verdienst, brutto, netto, wie auch immer, so, dann kannst du ja 100 oder 200 oder 300 Euro in Bitcoin anlegen jetzt, sparplanmäßig. Das heißt, du kaufst jetzt einfach Bitcoin, Cost-Average-Prinzip, Durchschnittspreismethode, erkläre ich jetzt nicht. So, das heißt, du verzichtest jetzt auf einen Teil deines Geldes, auf 10%. Und den Rest verbrauchst du mit deiner Familie. Ihr müsst jetzt ein bisschen kürzer treten, aber irgendwann erhöht sich dann der Wert vom Bitcoin oder wenn du Gold kaufst, halt vom Gold. Und dann kannst du mit diesen Sachen vielleicht mehr einkaufen. Kannst du vielleicht dir ein neues Auto kaufen
Das heißt,
oder.
jetzt, Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, dann ist es ja eigentlich so, wie Generationen vor uns früher normal gespart haben auf einem Sparbuch, aber halt jetzt in einer anderen Form, das heißt mit einem Speichermedium, was ich mit höchster Sicherheit selbst verwalten kann und niemanden dazu brauche, dem ich vertrauen muss und schon überhaupt jetzt von der Wertigkeit her ganz anders angesetzt ist als Dollar, Euro oder sonstiges Fiat Money. Verstehe ich das jetzt richtig, quasi diese Zeitpräferenz auf etwas zu verzichten, anzusparen, um dann später einfach mehr zu haben. Nicht jetzt, weil sich die Menge vermehrt hat, sondern weil ich einfach über den Lauf der Zeit immer etwas auf die Seite gelegt habe und nicht im großen, ich sage jetzt im großen Stil verbraucht habe, ja, einfach da was kaufen, dann kaputt, nächstes kaufen, kaputt oder einfach verbraucht, ja, sondern eben langfristig gedacht.
Richtig, du sparst jetzt und der Vorteil ist, dieses Spargeld, müssen wir so sagen, kann jetzt nicht von irgendjemandem für ungültig erklärt werden. Es gab ja, wenn du auf Wikipedia gehst, wobei das ein schlechtes, ist ja kein Lexikon, ist ja eigentlich ein Propagandainstrument, aber da
Mittlerweile.
gibt es zum Beispiel zwei Einträge, wie viel Währungsreform in Deutschland in den letzten 120 Jahren waren. So, und da waren es locker über 15. So, Währungsreform. So, und bei Währungsreform bedeutet immer, die Guthaben werden gekappt, wird irgendwie was weggenommen, wie auch immer, und die Schulden werden wertmäßig 1:1 umgerechnet. Das heißt, die Leute, die ein Sparbuch hatten, die Leute, die eine Versicherung mit Guthaben quasi zurückbekommen sollten, die sind teilweise betrogen worden. Also es gab ja mal eine Untersuchung von der Blödzeitung. Die haben mal untersucht, wenn du in den 30er Jahren Allianz-Aktien gekauft hättest oder du hättest in einen Lebensversicherungsvertrag gespart. Wie viel hättest du heute? So, Allianz-Aktien hättest du ganz schöne Menge. Bei der Allianz-Lebensversicherung hättest du ein bisschen was. Ich kenne Beispiele von Kollegen, da hat jemand, ein Bäckermeister, für seine Tochter, 1932 ist die geboren, hat der eine Aussteuerversicherung abgeschlossen. Gab es ja früher. Also wenn die Mädels verheiratet werden, müssen die Eltern, die halt die Tochter haben, da irgendwie die Braut finanzieren, Hochzeit ausrichten und ähnliches. So, und da gab es früher eine Versicherung dafür. So, und der Versicherungspolice stand drin, wenn die bis zum 25. Lebensjahr nicht verheiratet ist, wird das Geld ausbezahlt. So, und die war immer noch Fräulein, und dann kam halt der Zweite Weltkrieg dazu, dann kamen Währungsreformen dazwischen. So, und in den 60er Jahren hat die dann per Schreibmaschine, ich habe den Antwortbrief gesehen von der Allianz, die Aussteuerversicherung, die anderen Sparversicherungen sind nicht umgestellt worden, sind nur die Lebensversicherung umgestellt worden. So, und die haben ihr geschrieben, ihre Versicherung besteht noch, aber es gibt leider kein Gesetz, wir wissen nicht, wie wir die umrechnen sollen. Ja, sehr witzig. Könnten die ja so umrechnen wie die Lebensversicherung? Nein, da gibt es kein Gesetz, müssen wir nicht machen. So, und dann. Aber sie können sich gerne zu einem späteren Zeitpunkt wieder an uns wenden. So, und dann hat die in den 80er Jahren sich nochmal an die gewendet, dann haben die geantwortet mit einem Nadeldrucker. Also du hast dann im Schriftbild hast du halt die Nadelpunkte gesehen, ne? So, und da stand sinngemäß das Gleiche drinne, bloß mit anderen Worten. Da hieß es aber dann schon Frau, ne? Am Anfang hieß es noch Fräulein in den 60er Jahren und dann hieß es Frau. So, und das kann ja natürlich nicht passieren, wenn du einen Wertspeicher hast, der wo niemand anders drüber entscheiden kann, ob der gültig ist oder nicht. Eine Lebensversicherung entscheidet die Lebensversicherung, ob das Ding dir noch Geld zurückgibt. Bei einem Geld entscheidet der Staat, ob das noch Zahlungsmittel ist. Als der Trump gewählt wurde, der Zufall war es nicht, aber in Indien haben sie in der Wahlnacht, hat der Präsident sich vor die Kameras gestellt, hat dann mit dem Finger so gewedelt und hat gesagt, die 500 und 1000 Rupienscheine sind ungültig und nur noch bedrucktes Papier. Also 500 und 1000 Rupienscheine sind ungültig und nur noch bedrucktes Papier und wedelte da so mit dem Finger rum. Der hat die Ansprache auf Englisch und auf Hindi gemacht, war auf YouTube. So mit Mit einem Schlag über Nacht haben die 84% des indischen Bargeldes für ungültig erklärt. 84%. Die größten Banknoten in Indien waren 2000 Rupienscheine, haben aber nicht so viele im Umlauf gehabt. So, und dann hat er aber gesagt, aber okay, ist nicht so schlimm. Es gibt wieder neue Geldscheine, aber ihr dürft nur einen Teil umtauschen in die neuen Geldscheine. Den Rest müsst ihr aufs Konto einzahlen. 50% der Inder haben kein Konto.
Ja, genau
So.
deswegen.
Es geht ja noch weiter. So, dann zahlst du da eine größere Menge ein. Was macht denn die Bank? Ich hatte vorhin gesagt, BITS, Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Da sind alle Nationalbanken drunter vereint und die geben halt die Sachen Basel 1 bis 3 an ihre Banken weiter. Das heißt, wenn du ein Konto bei einer Bank machst, zahlst da Haufen Geld ein und fragen die dich, wo es herkommt. So und so hat man sein Volk enteignet. Das nächste ist, die Auslandsinder sind dann nach Indien geflogen, weil das irgendwie pro Kopf war und haben dann selber nochmal für ihren Kopf auch einen Teil in neues Geld getauscht. Und sowas kann dir halt nicht passieren. Also Bitcoin, schön, kann irgendwie einen Staat für ungültig erklären. Ja, schön. Hat er halt Pech.
Aber damit
Nochmal,
kann man nicht haben.
Staat ist mein Dienstleister und nicht umgedreht. Ich bin nicht Sklave des Ta Staates, ich bin auch nicht untertan. Nein. Kapieren aber viele nicht. Auch hier, wenn ich hier die Rechtsanwälte angucken oder die Richter, die denken, der Staat ist mein Boss. Nein, ist er nicht. Der Staat hat mir meine Rechte zu garantieren. Das muss man mal kapieren. So, und wenn du das kapierst, kapierst du halt auch, dass Geld Freiheit ist. Wenn du ein freies Geld nutzen kannst, hast du frei. Den Rest des Tages, wenn es viel ist. Ansonsten hast du die Freiheit, das auszugeben. Aber es kann dir nicht irgendjemand wegnehmen. Das staatliche Geld gibt es noch eine Inflation. Ich habe 1000 Euro im Safe, will einkaufen gehen, kriege nur noch die Hälfte dafür. Warum? Weil die Blödis wie blöd die Geldmenge erhöht haben. Sagt ja Putin auch. Die Europäer drucken wie blöd Euros und wollen dann bei uns einkaufen. Wollen wir nicht. Was soll man mit dem wertlosen Papiergeld? Wird ja immer weniger wert. Die Amis machen es ja noch extremer. Da bin ich wieder bei Hjalmar Schacht. Der hat sich nämlich dieses Bretton Woods-System ausgedacht damals. So, aber das ist eine längere Geschichte, können wir ein anderes Mal drüber reden. So, und nochmal, das ist ein Geld, was wir benutzen sollen, wo wir keine Kontrolle drüber haben. Wir können nicht über die Geldmengenerweiterung entscheiden. Wir kriegen sie auch nicht richtig mit. So, und dann, ob das Geld gültig ist oder nicht, entscheidet ja der Staat. Und wenn wir das nicht akzeptieren, kommt da halt mit dem Finanzamt vorbei, kommt die Polizei vorbei, kommt die Armee vorbei, wer auch immer, irgendeiner kommt da vorbei und versucht dann Druck auf mich auszuüben, um das zu benutzen. So, und will ich aber nicht. Ich will ein Geld haben, was möglichst keine Inflation hat und was sicher ist, was ich auch nächstes Woche, nächstes Jahr, nächstes Leben noch benutzen kann. Und das sind Edelmetalle. Und das sind auch bestimmte Kryptowährungen und nicht Kryptoassets. Ich unterscheide zwischen Kryptowährung, Kryptoassets. Kryptowährung ist ein kryptografisch gesichertes Geld, was dezentral quasi geschöpft wird und was als Geld benutzt wird. Also Bitcoin, Ethereum, Dash und noch und einige Privatsphäre-Währungen und so weiter. Und dann gibt es halt jede Menge Token, die sind aber kein Geld, das sind Kryptoassets. So, und das muss man halt mal auch ein bisschen verstehen. Da muss man sich aber auch Zeit nehmen. Und das geht nicht einfach so schnips und auch nicht einfach mal nur einen Podcast hören. Nee, das muss man verinnerlichen. Das ist ein Prozess. Ich habe dazu auch eine ganze Weile gebraucht, einige Jahre. Und ich kann da Haufen Geschichten erzählen, und Fragen, die ich mir gestellt habe. Ich meine, eine Frage tue ich jetzt mal heute nicht beantworten. Es gab ja einen negativen Zins auf die Bundesschatzbriefe. Also erstmal ein Darlehen Schatzbrief zu nennen, ist natürlich auch schon wieder so eine Nummer. So, und da habe ich mich mal gefragt, wer ist denn so blöd und kauft ein Zinspapier mit negativem Zins? Ich borg euch 10.000 Euro und ich freue mich, dass ich, wenn ich 9.000 zurückkriege, wie hirnrissig ist denn das?
Ja.
Aber es muss irgendwie Leute gegeben haben, die das toll fanden. Und dann ist die Frage, ja, warum fanden die das gut? Was wissen die, was ich nicht weiß? Weil wenn die das anbieten, die wollen ja Geld dafür haben. Dann haben die haben das auch losgekriegt. So, also muss das ja irgendeinen Nutzen haben. So, und das ist halt ein Prozess. Man muss halt überlegen und auch gucken, Bitcoin, ja, das ist doch dieses, ja, nee. Bitcoin ist das, was du in der Lügenpresse quasi erzählt bekommen hast und glaubst. Beschäftige dich damit und dann wirst du sehen, hey, das ist ja was ganz anderes. Es ist ein freies Geld. Und ich habe die Freiheit zu entscheiden, nutze ich das, nutze ich es nicht. Und du brauchst ein bestimmtes Mindset, zu Deutsch bestimmte Glaubenssätze, um das toll zu finden. Und ich finde Bitcoin toll, weil bei Bitcoin weiß ich die Geldmengenerweiterung. Manche sagen Inflation dazu. Nee, Inflation bezieht sich auf den Preis. Bei Bitcoin ist die Geldmengenerweiterung fixiert im Code. Ich kann ausrechnen, morgen, wie viel Bitcoin existieren, ungefähr. So beim Euro weiß ich nicht, was die da in der letzten Woche an Euros produziert haben, an digitalen Euros. So, und das aber, wie gesagt, im Prozess, das muss man verstehen. Und beim Auswandern hat man ja schon mal verstanden, dass das System dir gegenüber feindlich gesonnen ist.
Ja, vor allem wenn man mal die ersten Schritte gemacht hat. Ja, viele glauben es ja auch nicht, wenn sie kurz davor stehen oder die Absicht haben, auszuwandern oder auch länger einfach auf Reisen oder im Ausland einfach zu sein. Und da spreche ich jetzt den deutschsprachigen Raum speziell außerhalb von Europa an. Ja, das sieht man erst dann, welche Hürden man zu nehmen hat, wenn man sie denn überhaupt überspringen kann, diese Hürden, weil da werden ganz viele Steine in den Weg in den Weg geworfen, die man aber relativ leicht mit Bitcoin oder auch anderen Crypto-Assets, um Transferleistungen auszunutzen, umgehen kann. Aber in einem stabilen Geld und mit der höchsten Sicherheit erachte ich einfach Bitcoin, und mit Bitcoin bin ich natürlich relativ flexibel, so wie du das vorhin auch beschrieben hast. Und ich kann es ja auch von meiner Seite her bestätigen. Ich biete ja schon seit über 2 Jahren meine Dienstleistungen auch direkt in Bitcoin an. Das heißt, es kann meine Dienstleistung jeder direkt in Bitcoin bezahlen. Und ich nutze ihn auch, soweit ich es kann. Das heißt, wenn ich jemanden habe, den ich mit Bitcoin bezahlen kann, dann bezahle ich das auch direkt. Ansonsten muss ich auch wieder den Weg gehen, irgendwo zu wechseln. Aber das große Thema, was du vielleicht angesprochen hast, wo ich noch einmal hervorheben möchte, ist, es ist die ultimative Form von Freiheit, weil ich die alleinige Selbstbestimmung darüber habe. Erstens einmal Selbstverwaltung und zweitens einmal auch Selbstbestimmung, ob ich es nutze oder nicht. Und wenn ja, wann? Einfach ein Druck und fertig. Ich brauche niemanden um irgendeine Art von Erlaubnis fragen oder, so wie du gesagt hast, irgendwelche Rechtfertigungen, woher ist was oder wohin geht was. Das gibt es da in dem Bereich nicht. Ja, aber ich habe dich jetzt unterbrochen, du wolltest vorhin
Nee,
eine
warte mal, lass mir noch was sagen. Freiheit bedeutet auch immer Verantwortung. Und das
Absolut.
kapieren viele nicht. Meine Mutter braucht eine Bank. So, die braucht die, da fühlt die sich sicher. Wenn ich da 10.000 Euro auf dem Bankkonto habe, kann ich dir sagen, kann ich schlecht schlafen. Weil ich denen nicht über den Weg traue. Banken sind unseriöse Geschäftspartner. So, und du weißt nicht, was da über Nacht passiert. Tut irgendwer eine Pfändung da aufs Konto legen, weil er meint, er kriegt Geld von dir und dann darfst du dich hinterher mit denen rumstreiten, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Wieso entscheidet da jemand über mein Eigentum? Ganz einfach, weil wenn du dein Geld zur Bank bringst, gibst du dein Eigentum auf. Das
Weil
gehört dir
dein
nicht mehr.
Eigentum ist, genau.
Weil das gehört dann der Bank. Und die Bank ist staatlich gezwungen, dieser Pfändung nachzukommen.
Da möchte ich jetzt vielleicht noch einmal einhaken. Vielleicht kannst du das noch einmal eventuell dazu erläutern, es kann ja jeder eigentlich im Euro-Raum, es braucht sich ja jeder nur einen Euroschein hernehmen. Und da gibt es so ein schönes Zeichen auf der Seite und da steht drauf ein Copyright-Zeichen von der EZB gedruckt. Vielleicht der Hinweis, was ist eigentlich ein Copyright-Zeichen auf diesen Scheinen?
Zu Deutsch heißt das Wort Urheberrecht. Und ich glaube, bin mir nicht sicher, entweder auf der D-Mark oder beim Euro steht drauf Eigentum der EZB oder so.
Beim Euro
Das
steht es
heißt,
drauf.
der Geldschein ist Eigentum der EZB, weil der Geldschein ist ja eigentlich nur ein Pfandbrief. Jetzt müsste man eigentlich mal wissen, wie Geld entstanden ist. Und Geld sind Münzen gewesen. Das erste Geld waren Münzen. So, und dann kamen die Banknoten. Banknoten war quasi eine Quittung, weil die Münzen zu schwer waren, immer rumzutragen und weil dann auch immer so viele Wegelagerer da rumliefen in den Wäldern und dich belästigt oder erleichtert haben, hast du halt diese Bankquittung, die dann Banknoten genannt wurde, genommen und die Leute haben dann diese Bankquittung, getauscht. So, und Marco Polo, der war ja 1500 noch was in China. Und die Chinesen haben ja, die Chinesen hatten eine silbergedeckte Währung. Also sie hatten kein Geld so richtig. Erkläre ich jetzt nicht länger und so weiter. Aber der chinesische Kaiser ist auf den Markt gegangen, hat das Silber genommen und hat denen ein Stück Papier gegeben, 3 Kilo Silber. So, und dieses Papier, 3 Kilo Silber, ist quasi wie Geld zirkuliert.
Weitergegeben worden.
Genau, die haben das als Zahlungsmittel genutzt. Du konntest deine Steuern auch in Silber bezahlen. Dann musste aber auf den Silberbarren dein Name eingraviert werden und für was das war, also deine Steuern. Wenn da irgendwie was Komisches war, dann haben sie dich dann am Ohr gezogen. So, und Marco Polo war dann begeistert, dass die so ein Papiergeld, also quasi diese Schuldscheine des Kaisers, wie Geld, also wie ein Zahlungsmittel, wie ein Tauschmittel genutzt haben. Und wenn der Zettel abgenutzt war, konntest du den gegen eine Bühr von 9%, gegen eine Bühr von 9%, konntest du den gegen einen neuen Zettel tauschen. So, und in Europa hat es, glaube ich, die Bank of Amsterdam und die Schwedische Reichsbank war da auch recht schnell mit Papiergeld unterwegs. So. Und die Weiterentwicklung des Papiergeldes ist quasi dieses digitale Geld, ne? Und bei jeder Bank hast du digitales Geld. Das nennt sich dann Geschäftsbankengeld. Und wenn jetzt du bei deiner Bank eine Überweisung machst, innerhalb der Bank werden bloß die Zahlen umgetauscht auf deinem Konto und auf dem Empfängerkonto. So, und wenn das
Chiralgeld, sagt man das sogar.
Richtig, ja, aber es gibt nicht das Chiralgeld. Jede Bank hat ihr eigenes Chiralgeld. So, und die kommunizieren quasi über die Zentralbank. Das heißt, wenn ich dir auf deine Bank im Österreich Geld überweise, dann sage ich meiner Bank, hier, überweis mal dahin was. Dann geht meine Bank zur EZB, also zur Bundesbank, und die Bundesbank geht dann zur EZB und die überweisen dann zu deiner Bank, Zentralbankgeld, digitales Zentralbankgeld. Und das ist das offizielle Zahlungsmittel. So, und auf deinem Bankkonto kriegst du dann eine Gutschrift in Chiralgeld von deiner Bank. Das siehst du aber von außen nicht. Heißt alles Euro, hat den gleichen Wert und ist für dich genauso gleich wert. Nein, ist es nicht. Weil, ich hatte es schon gesagt, wenn Leute ihr Geld zur Bank bringen, geben sie ihr Eigentum auf. Du hast ein Pfandrecht gegenüber der Bank, dass du eventuell dein Geld, dein Zentralbankgeld, was ja das offizielle Zahlungsmittel ist, wieder zurückkriegst. Und das Perverse in Deutschland ist in zwei Gesetzen versteckt. Banknoten sind unbeschränktes Zahlungsmittel. Das heißt, da könnte ich alles mit Banknoten kaufen. Und mit Münzen ist beschränktes Zahlungsmittel. Ich darf laut Münzgesetz, darf ich nur maximal 50 Euro in Münzen, also hat der Händler Verpflichtung anzunehmen, oder maximal 200 Münzen. Alles, wenn es darüber hinaus geht, müsste ich das mit Papiergeld bezahlen. So ist es, so steht es im Gesetz. Da kommen natürlich wieder Geldwäsche und andere Sachen dazwischen, wo dann diese Regelung immer weiter abgesetzt wird und irgendwann wird es dir schmackhaft gemacht, dass du digitales Zentralbankgeld für jedermann toll findest. So, und ist natürlich, da spielt natürlich auch die Nutzung von Krypto mit rein, weil du da natürlich dann schon trainiert wirst auf eine Nutzung von einem digitalen Geld. Und deswegen ist es wichtig, Podcasts so wie ihr, dass Leute anfangen zu verstehen, was der Unterschied von den Geldern ist. Und nur weil Euro draufsteht, ist nicht auch Euro drin. So, und wieso ist Euro gesetzliches Zahlungsmittel? Genau genommen tut sich die Bundesrepublik Deutschland, die Republik Österreich, die tun sich in Fremdwährung verschulden. Das heißt, sie nehmen Schulden auf, Bundesschatzbriefe, in einer fremden Währung. Wie Montenegro, haben auch Euro. So, und das muss man aber erstmal kapieren. Und das ist halt ein Prozess, das kriegst du nicht einfach so schnell mal da rein, was das auch bedeutet. Und ich
Wenn
habe
ich
da auch viele Jahre gebraucht, um das zu verstehen.
würde gerne jetzt mal einhaken, um einfach die letzte Zeit noch zu nutzen. Wir hatten ja das Thema Bitcoin als Hauptpunkt und du hast dieses wunderbare Buch geschrieben, was aktuell da ist. Vielleicht hältst du es nochmal kurz in die Kamera. Wir werden auch nochmal einen Link darunter packen in die Show Notes. Hast du von deinen anderen Büchern noch etwas, was du praktisch empfehlen möchtest, wenn man sich mit dem Thema Geld an sich beschäftigen möchte? Fällt dir
Das
da noch was ein?
Buch Dezentrales Geld ist schon das richtige Buch für Einsteiger und auch für Leute, die Bitcoin benutzen und noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen, weil das sehr viele theoretische Sachen mit drin, jetzt nicht langweilig, ich habe da auch viele Geschichten mit drin, auch mit Marco Polo, auch mit China und silbergedeckte Währung und ähnliche Sachen. Und ein zweites Buch, was vielleicht noch interessant ist, ist das Bitcoin Testament. Das ist aber ein Fachbuch, ist ein bisschen teurer. Und da geht es eigentlich um die Erbfolgeregelung. Das heißt, wenn ihr beide Kryptos habt, und zwar ziemlich viele, und ihr lebt ab, was machen dann eure Hinterbliebenen? Wie kommen die an diese Kryptos?
Kannst du das in den letzten 3 Minuten noch mal so kurz zusammenfassen und dann kommen wir dann danach zum Schluss?
Was soll ich zusammenfassen?
Ja, mit diesem, ich finde das ganz interessant mit dem Thema, mit dem Vererben von Bitcoin.
Da habe ich ein dickes Buch drüber geschrieben, hat auch so 400,
Alles?
500 Seiten. So,
Okay.
und das Buch ist nicht umsonst so teuer, weil da ziemlich viel Wissen drin steckt. So, und das werde ich natürlich nicht so in einem 5-Minuten-Gespräch ausbreiten, weil du da natürlich auch Zeitpräferenz, du musst halt Zeit investieren und auch überlegen, um deine Sachen ordentlich zu strukturieren.
Okay, ja, das ist ja auch noch eine Aussage. Dann wissen wir, okay, das Thema ist sehr komplex und werden dieses Buch auch mitempfehlen.
Ja, es gibt natürlich noch weitere Sachen in dem Zusammenhang. Was ist, wenn du ins Krankenhaus kommst und nicht stirbst? So, das heißt, da kann man natürlich auch einen kleineren Betrag an Bitcoins verfügbar machen mit anderen Regeln, mit anderen Prozedere, dass deine Hinterbliebenen deine Krankenhausbehandlung bezahlen können. Oder du hast ein Ledger, und da gibt es natürlich bessere Hardware-Wallets, wirst du überfallen, wirst genötigt, da den Schlüsselpreis zu geben. Und da gibt es halt Ledger. Da hast du verschiedene Adressen drauf. Da hast du quasi Überfalladressen, wo ein bisschen Krypto drauf ist. Die kannst du denen, guck hier, ich habe nicht viel drauf, nur ein Zehntel Bitcoin. Und deine anderen 100 Bitcoin sind auf der anderen Adresse. Und je nachdem, welches Passwort du da eingibst, kommst du halt zu dem oder zu dem anderen. Also da gibt es sehr interessante Sachen, das beschreibe ich im Buch. Und also Leute, die da größeres höheres Kryptovermögen haben, für die ist das schon durchaus sinnvoll, sich mit diesen Sachen zu beschäftigen.
Okay, wunderbar. Okay, also ich möchte auch vielleicht noch einmal ein bisschen einen Fokus drauf lenken, weil ich weiß, wie wichtig das ist und wie komplex das Thema sein kann, wenn man da nicht irgendwo ein bisschen Informationen herkriegt und geprüfte Informationen und Informationen von jemandem, der sich in der Tiefe damit auseinandergesetzt hat. Also ich kann auf jeden Fall nur raten, sich in das Thema jetzt nicht nur Bitcoin halten, sondern auch diesen Übergang, Übertrag in andere Generationen oder wie auch immer in Notfallsituationen, so wie es das du auch beschrieben hast, da hineinzuarbeiten. Ich sage immer, Bitcoin, be your own bank, das heißt, sei einfach deine eigene Bank. Das heißt aber auch, so wie du schon gesagt hast, und ich möchte es vielleicht nochmal zusammenkomprimieren jetzt auf die letzten Worte, bewege dich in die absolute Eigenverantwortung. Es lohnt sich, weil es lohnt sich dann im Endeffekt auch für die, ich sage jetzt einmal, mentale Weiterentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung. Ich möchte das so betonen, weil es einfach dieses Auswickeln hervorbringen soll. Und daher ist es wichtig, sich mit diesen Einzelthemen, wie sichert man Bitcoin, wo kauft man Bitcoin, wie nutzt man Bitcoin, einfach einmal einarbeiten und auch in das Thema einarbeiten, was heißt es denn eigentlich, Bitcoin zu haben. Ist das ein Investment oder nicht? Ich stelle das genauso wie du unter ein sehr großes Fragezeichen. Ich vergleiche sehr stark Bitcoin als Äquivalent meiner Lebenszeit. Ja, und meine Lebenszeit investiere ich nur in Dinge, die ich für richtig empfinde. Und damit spiele ich nicht herum im Endeffekt. Und ein Investment muss man halt einfach auch ganz klar sagen, zu einem gewissen Grad ist es eine Form von Spielen. Genauso wie man gewinnen kann, kann man auch verlieren. Es gibt kein 100% sicheres Investment, aber es gibt eine sehr, sehr, mit Bitcoin eine sehr, sehr gute Art, seine Werte zu sichern. Und ich finde, du hast das in vielen Punkten sehr, sehr schön und sehr detailliert auch zusammengefasst und komprimiert. Und für alle anderen, die mehr wollen, würde ich einfach sagen, benutzt das Buch Dezentrales Geld und lest es, arbeitet euch ein. Und ich bin mir sicher, es gibt auch übrigens, vielleicht kannst du das noch sagen, eine Community vielleicht von dir oder von uns, wo man für Fragen jederzeit irgendwie ansprechbar ist. Ja, in diesem Sinne.
Ja, lass mich noch kurz was sagen. Also wenn du was investieren willst, investiere in deine Bildung. Und nicht
Absolut.
in Bitcoin. Bitcoin ist kein Investment. Bitcoin ist ein Vehikel, mit dem ich quasi meine Freiheit gewährleisten kann. Und Freiheit bedeutet immer Verantwortung.
Ein sehr schön.
Verantwortung für mein Leben, Verantwortung für meine Werte, egal was die Werte sind, ob jetzt materielle Werte, Familie, Umfeld, was auch immer, Werte kann man definieren. Und das ist das Wichtigste. Und Bitcoin hat uns eine Möglichkeit gegeben, finanziell von Staaten unabhängig sein zu können. Das war die Intention von Bitcoin.
Sehr schönes Schlusswort.
Ja, vielen Dank für die Ausführung und wie gesagt, mehr Wissen in deinem Buch und gerne wieder. Wir schauen mal, wie sich der Bitcoin weiter in der Welt ausbreitet und vielen Dank und alles Gute.
Gerne. Gerne. Also, tschüss.
Ciao.
Ciao. So, jetzt sind wir wieder am Ende unseres Open Spirit Talk Podcastes. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich mir mal anschauen könnte, oder ihr habt Kommentare dazu, Informationen, wie auch immer, meldet euch gerne und ich freue mich drauf, daraus vielleicht einen neuen schönen Podcast für euch zu machen. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Jörg, macht's gut, ciao.